Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt heute Morgen ist überschrieben mit Gottes Wohnung, deine Heimat. Sie besteht aus drei Punkten. Erstens Wohnungsnot, zweitens die Übergangslösung und drittens das Zuhause. Ist also höchst aktuell. Wohnungsnot ist ja das Thema ständig. Und ich als Student, relativ frisch vor der Hochzeit aus einer WG ausgezogen, kenne das mit den Übergangslösungen sehr gut. Ständig waren da mal welche für 2 Monate oder sowas und dann waren sie wieder weg. Ja, also das ist ein Thema, was uns doch alle irgendwie betrifft. Heimat. Ein Zuhause. Es gibt Weltenbummler, die meinen, sie bräuchten keine Heimat. Aber die meisten von uns sehen sich doch nach einem Zuhause, wo sie Ruhe finden, wo sie selbst sein können, wo sie Sicherheit und Bequemlichkeit haben und am besten eine Familie dabei, die sie liebt. Ist das nicht Heimat? Nun, dieses Problem der Heimat beschäftigt uns heute auf eine ganz besondere Weise, denn wir beschäftigen uns mit dem Finale des 2. Buch Mose. Das Finale des 2. Buch Mose, weiß nicht, was ihr da vor Augen habt, aber normalerweise ist die Assoziation, welches Finale des 2. Buch Mose hört doch noch 2. Mose 15 auf, oder? Ja, also wenn wir das aus der Perspektive von Geschichten oder Filmen oder sowas anschauen, dann ist es ja normalerweise so, wir fangen langsam an mit vielen Beschreibungen oder so, ja, die besten Bücher, Herr der Ringe, Krieg und Frieden, das ist ganz zäh, alle Karl-May-Bücher. Man kann sich am Ende, so nach der Hälfte des Buches, weiß man nicht, worum es eigentlich gehen soll, aber man kann sich alle Personen genau vorstellen und die Welt und man weiß genau, was passieren, wie alles aussieht. Und dann geht die Handlung los. Und weil man sich alles vorstellen kann, hat alles viel mehr Bedeutung, was dann passiert. Ist das nicht eigentlich, wie man Geschichten schreibt? So kennt man es doch, oder? Das 2. Buch Mose macht das genau andersrum. Die Action ist der Anfang und die lange Beschreibung ist das Ende. Der Höhepunkt, eher das Finale. Der Höhepunkt ist auch ganz spannend. Aber das Finale ist eine lange Beschreibung. Ich meine, schauen wir uns das 2. Buch Mose an. Es beginnt mit Tempo. Ja? Das 2. Buch Mose behandelt um die 400 Jahre. Meint man gar nicht, weil diese ersten 400 Jahre in den ersten 3 Kapiteln geschehen und danach sind nur noch 40 in der Wüste. Nicht mal. Die kommen dann später in den nächsten Büchern. Ja, da kommen dann nur noch so 3 Jahre, die dann in den letzten 40, in 38 Kapiteln abgefrühstückt werden. So. Und dann nimmt die Erzählung aber gleich zu Anfang richtig Fahrt auf. Ja? Das Volk Israel wohnt als Gast in Ägypten. Vermehrt sich, schönes, großes Volk, alles ist gut und plötzlich kippt die Stimmung und sie sind Staatsfeind Nummer 1. Die Israeliten werden versklavt, es kommt sogar zum Genozid an ihren Söhnen. Und dann eine Geschichte, die so spektakulär ist, wie man sie sich nur vorstellen kann. Ja? Gott befreit sein Volk aus der Gefangenschaft und benutzt dazu einen widerwilligen und etwas ungeeigneten Diener, Mose. Und das ist eine Geschichte, die bleibt hängen. Die kennt jeder, selbst wenn er die Bibel noch nie gelesen hat, hat er von den 10 Plagen gehört, dem Auszug aus Ägypten und dem Zug durchs Rote Meer. Und dann endet diese Erzählung in Kapitel 15 glorreich, triumphal und einfach nur schön. Allerdings sind wir in Kapitel 15 von 40. Die Wüstenwanderung kommt als nächstes. Und es ist auch noch ganz spannend. Brot vom Himmel, Fleisch vom Himmel, Wasser aus dem Nichts, sogar militärische Erfolge der Israeliten. Aber nachdem Gott so phänomenal gehandelt hat, um die Israeliten aus Ägypten rauszuführen und durch das Rote Meer teilt und Wände aus Wasser macht, dass die durchgehen können, ohne nasse Füße zu bekommen, ist diese Erzählung in der Wüste irgendwie schräg. Wir lernen die Israeliten auf einmal kennen, was vorher nicht so richtig geschehen ist. Ja, 2. Mose beginnt damit, dass die Israeliten in ihrer Unterdrückung zu Gott schreien und Gott es hört. Und Gott kommt und befreit sein Volk und zeigt seine erstaunliche und eindrückliche Macht. Und er beweist, dass Israel zu ihm gehört. Das ist doch ein Ende, das ist doch eine stimmige Geschichte. Am Ende lobt dieses Volk Gott in einem langen und ausführlichen Lied. Und es dankt ihm für die Rettung. Und es tut genau das, was angemessen ist in dieser Situation. Und dieses Ende hält genau 3 Sätze. Und das Volk murrt. Und alles geht den Bach runter. Und das Volk murrt ist der Refrain für den Rest dieses Buches im Grunde. Wir haben diese tolle Geschichte am Anfang und das Volk murrt. Und man fragt sich, was hat Gott sich da eigentlich angetan? Aber die Wüstenwanderung wird dann gefolgt von dem großen Finale im Grunde. Ja? Und es beginnt dieses Finale mit dem Höhepunkt. Also da ist der Spannungsbogen ganz oben, der absolute Höhepunkt. Und das ist der Bundesschluss zwischen Gott und diesem störrischen, mürrischen, unzufriedenen Volk. Gott schließt sowas wie einen Vertrag. Ja, also die machen eine sehr enge und feste Beziehung miteinander aus. Gott verpflichtet sich für dieses Volk und verpflichtet dieses Volk für sich. Das ist ein Bundesschluss. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Für diesen Vertrag begegnet Gott seinem Volk persönlich irgendwie. Ja, das Volk kommt an den Berg Sinai und Gott kommt auf den Berg Sinai. So steht es dort. Es wird dann aber genauer geschildert, was dann noch passiert und wie das alles sein kann und wie dann Gott wieder weggehen muss von dem Volk, weil das Volk völlig panisch zusammenbricht und es ist kurz davor, dass alle sterben, weil Gott so herrlich ist und schön. Und dann innerhalb dieses Bundesschlusses werden dann einige Dinge ausgemacht, wie das Zusammenleben von Gott und Volk doch funktionieren kann. So, wir sind jetzt in Kapitel 19 von 40. Das heißt, es folgen 5 Kapitel Gesetze und 12 Kapitel akribische Beschreibung einer Stiftshütte. Und dann noch so ein bisschen Handlung dazwischen. Das ist das große Finale des 2. Buchs Mose. Gesetze und Bauanleitung. Mit Maßangaben, versteht sich. Was ist das für ein Spannungsbogen, fragen wir uns. Aber diese 12 Kapitel sind im Grunde unser Predigttext. Die Stiftshütte, die Wohnung Gottes, das ist es, worum es heute gehen soll. Diese ausgeschriebene technische Zeichnung ist tatsächlich das unbestrittene, vollkommene und unfassbar spannende Finale des 2. Buchs Mose. Ich muss gestehen, ich habe außerdem 2 Predigten geschrieben. Wir fangen jetzt mit der Einleitung an. Die andere muss ich wann anders halten. Aber die Einleitung ist schon sehr spannend, weil wir müssen das vorher klären, was ist diese Stiftshütte? Bevor wir mit diesem spannenden Teil des Aufbaus der Stiftshütte weitermachen können. Hören wir also auf Gottes lebendiges Wort aus 2. Mose 25, 1 bis 30. Entschuldigung. 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfelle, Seekuhfelle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine zum Besatz für das Ephod und das Brustschild, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genau so, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen. 2,5 Ellen soll ihre Länge sein, 2,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig, auswendig, und sollst du sie überziehen und mache ringsum einen goldenen Kranz daran. Du sollst auch 4 goldene Ringe für sie gießen und an ihre 4 Ecken setzen, und zwar so, dass 2 Ringe auf der einen Seite und 2 Ringe auf der anderen Seite sind. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Und stecke die Stangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Du sollst aber auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. 2,5 Ellen soll seine Länge und 1,5 Ellen seine Breite sein. Und du sollst 2 Cherubim aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen, an beiden Enden des Sühnedeckels, so dass du den einen Cherubim am einen Ende machst und den anderen Cherubim am anderen Ende. Aus einem Stück mit einem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen. Und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab. Zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Das ist die Einleitung in die Beschreibung, wie diese Stiftshütte gebaut werden soll. Und gleich diese erste Baubeschreibung und Bauanleitung ist enorm relevant für unser Verständnis von der gesamten Stiftshütte. Hier wird im Grunde beschrieben, wozu diese Stiftshütte da ist. Aber erstmal müssen wir klären, warum überhaupt eine Stiftshütte, was ist das Problem, was wir lösen? Eine Wohnung für Gott? Ist Gott obdachlos? Darum der erste Punkt, die Wohnungsnot. Die Stiftshütte ist eine Wohnung. Gott möchte in diesem Zelt unter seinem Volk wohnen. Warum braucht Gott das? Gott braucht keine Wohnung. Gott möchte aber in der Nähe seines Volkes wohnen. Es geht ihm um Nähe und Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig, wenn man die Stiftshütte verstehen will. Gott sucht die Nähe zu den Menschen. Ganz besonders, er sucht die Nähe zu seinem Volk. Tatsächlich erschafft Gott die ganze Welt aus genau diesem Grund. Nähe und Gemeinschaft zu Menschen. Oder um spezifisch zu sein, er erschafft einen Ort, an dem der Mensch leben kann, um Gott anzubeten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, Gott baut, nachdem er die Welt geschaffen hat, die erste Stiftshütte tatsächlich, den Garten Eden. Hier erfüllt der Mensch genau die Aufgabe, für die er geschaffen wurde. die Anbetung Gottes. Und in diesem Garten Eden ist so eine enge Gemeinschaft und Nähe, wie wir uns das gar nicht vorstellen können zu Gott. Ja, wir lesen, wie Adam mit Gott redete, wie mit einem Gegenüber. Das sind Unterhaltungen. Und Gott kommt in den Garten und macht einen Spaziergang um Adam und sucht Adam. Also scheinbar sind die manchmal da spazieren gegangen in dem Garten. Also das ist wirklich, die leben gemeinsam in diesem Garten auf eine gewisse Weise. Wie auch immer das mit Gott aussah. Das ist die erste Stiftshütte. Und durch ganz viele kleine Parallelen können wir das sogar mit dieser Stiftshütte vergleichen. Ja, also es beginnt damit zum Beispiel, der Garten Eden oder die Welt wird geschaffen dadurch, dass Gott spricht. Und Gott sprach. Und zwar 7-mal. Und am Ende seines Sprechens, die 7. Aussprache, da feiert er den 7. Tag, den Sabbat. In Gottes Anweisung, wie Mose die Stiftshütte bauen soll, finden wir genau 7-mal den Ausdruck, und Gott redete zu Mose und sprach. Und beim 7. Mal erwartet man so, okay, was soll Mose jetzt bauen? Da sagt er, und denkt dran, dass er den Sabbat heiligt. Das ist in 2. Mose 31. Nee, das ist in 32. Oder andere Dinge, wie zum Beispiel Eden wird nur ganz kurz beschrieben, das sind ein paar Verse, aber es wird darauf Wert gelegt, dass reines Gold mitten in diesem Garten war und viele Edelsteine. Woraus besteht das Innenleben der Stiftshütte? Aus reinem Gold und Unmengen an Edelsteinen. Solche Parallelen kann man immer wieder ziehen, aber es ist vor allem die Bedeutung, die uns dahin führt, dass wir sagen, okay, Eden ist die erste Stiftshütte oder der erste Tempel, weil Stiftshütte und Tempel, das ist dasselbe, es wird in der Bibel immer wieder anders verwendet. Und wir können daraus schließen, was ist eine Stiftshütte? Eine Stiftshütte ist ein Ort, an dem Gott mit den Menschen anhaltende, also wohnende Gemeinschaft und Nähe hat, damit der Mensch Gott anbeten kann. Das ist eine Stiftshütte. Und diese Stiftshütte hatte der Mensch am Anfang nach seiner Erschaffung im Garten Eden. Da war alles perfekt. Und dann kommt die Sünde ins Spiel. Und die Sünde ist im Grunde faszinierend genau aus dieser Perspektive. Adam und Eva verbrechen nicht aus Versehen gegen irgendein Gebot, sondern sie verwerfen die Gemeinschaft mit Gott, um sich selbst zu verherrlichen. Gottes Nähe und Gemeinschaft war ihnen nicht genug. Und das hat schlimme Konsequenzen. Gott kann keine Nähe und Gemeinschaft mit Sündern haben. Gott verstößt den Menschen aus der Stiftshütte Eden, um ihn nicht direkt völlig vernichten zu müssen. Und jetzt ist der Mensch aus seiner Heimat verstoßen. Eden war der Ort, für den der Mensch geschaffen wurde. Hier war der Mensch zu Hause. Eden war, wo er zu Hause, seine Heimat. Der Mensch ist ohne Gott heimatlos geworden. Der Mensch ist ohne Gott dem Tod ausgeliefert. Das ist jetzt der Zustand des Menschen. Dem Tod ausgeliefert und heimatlos. Unruhig, immer auf der Suche, nie zufrieden, nie angekommen. Die Bibel geht dann ja weiter. So einen heimatlosen Menschen nähert sich jetzt Gott später. Und dem verspricht Gott jetzt, wieder Heimat zu geben. Er verspricht ihm ein Land, wo er zu Hause ist. Das ist Abraham. Und die Nachfahren von Abraham, das sind die Israeliten hier im 2. Buch Mose. Um die geht es hier. An sie richtet sich also auch dieses Versprechen von Gott an Abraham, ich werde euch Heimat geben. Das ist also der Kontext vom 2. Buch Mose und die Perspektive, wir sind auf dem Weg in Heimat. Die Israeliten, die Nachkommen Abrahams, wo dieses Versprechen noch aussteht, sind heimatlose, Fremde, Gefangene in Ägypten zu Anfang dieses Buches. Und das Spannende ist, sie können sich keine Heimat suchen. Theoretisch könnten sie ja irgendwie auswandern und sich ein neues Land suchen, wo Platz ist oder sowas, wo sie niemand unterdrückt. Sie können es nicht, denn sie sind gefangen. Sie müssen also aus dem Land befreit werden, um in ihre Heimat geführt zu werden. Und das ist das Bild, was der Anfang vom zweiten Buch Mose malt. Das ist diese spannende Geschichte. Ja? Das Volk ohne Heimat, fremd, unterdrückt, muss befreit werden, um in die Heimat geführt zu werden. Das ist scheinbar die Geschichte. Schauen wir mal auf dieses Lied am Ende dieses Abschnittes, 2. Mose 15, Vers 17. Das endet mit einer Vorausschau, mit einer Hoffnung, einer Prophezeiung. Da heißt es: Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Also der ganze Grund, der hier genannt wird im Grunde für die ganze Geschichte vorher, ist die Wohnung. Die Hoffnung der Israeliten ist, Gott wird Israel in seine Wohnung bringen, sie hineinpflanzen und sie dort fest verwurzeln. Es ist die eigene Wohnung Gottes sogar. Das ist noch eine kleine Steigerung. Sein Heiligtum heißt es da sogar. Also sein Heiligtum, wieder ein anderes Wort für Tempel, Stiftshütte. Das heißt, wir haben diesen Verlust aus dem Anfang von der Bibel, 1. Buch Mose, genommen und auf einmal taucht er hier im 2. Buch Mose wieder auf. Und nachdem das Volk befreit ist, nachdem alles glorreich ist, wird diese Hoffnung gesagt: Jetzt wirst du uns auch in dein Heiligtum führen. Und da haben wir jetzt eine interessante Unterscheidung. Die erste Stiftshütte, Eden, war ja gar nicht die Wohnung Gottes. War ja die Wohnung des Menschen. Gott hat Eden gemacht, um den Menschen hineinzupflanzen. Trotzdem bleibt bestehen, die Stiftshütte ist ein Ort, an dem Menschen mit Gott bleibende Gemeinschaft haben, um ihn anzubeten. Es ändert sich allerdings, wer jetzt eigentlich wohnt. Zuerst ist es der Mensch, der aus seiner Heimat vertrieben ist. Und Gott sagt im Grunde: Ich gebe dir eine bessere Heimat, als du verloren hast. Ich gebe dir meine Heimat. Gottes Wohnung, dein Zuhause, deine Heimat. So, jetzt ist aber spannend. Die Wohnung ist jetzt das Ziel, da wollen wir hin. Das ist die Hoffnung, die hier am Anfang geschildert wird. Und dann kommt wieder die Wüstenwanderung. Da habe ich ja schon gerade angedeutet. Das bremst die Hoffnung so ein bisschen aus. Weil die Wüstenwanderung erinnert uns an das eigentliche Problem. Das Problem war ja nicht, dass die Menschen am Anfang, Adam und Eva, sich nach Ägypten verlaufen hatten und den Weg zurück nicht gefunden haben. Das Problem war, dass sie keine Gemeinschaft und Nähe mit Gott haben konnten. Der Mensch ist nicht heimatlos, weil er im falschen Land lebt oder das falsche Haus gekauft hat. Der Mensch ist heimatlos, weil er Gott nicht hat, weil er in der Feindschaft mit Gott steht. Und das zeigt uns die Wüstenwanderung perfekt. Ja, wir haben Gott, der hat sein Volk gerettet, jetzt kann es richtig losgehen und das Volk wirft diesen ganzen Elan, der da eigentlich ist, so richtig den Knüppel in die Speichen. Gott kann keine Gemeinschaft mit diesem Volk haben. Mehrfach in der Wüstenwanderung ist Gott kurz davor, das Volk zu vernichten, weil er es nicht ertragen kann, wie ungerecht und böse das Volk ist. Ich meine natürlich nicht, aber er droht damit. Und das ist das Problem, wo der Bundesschluss jetzt aufgreift. Wir stellen fest, hey, da kann eigentlich gar nicht, die können nicht zusammen in einer Wohnung wohnen, das geht nicht. Und da sagt Gott jetzt: Stimmt, das geht nicht, aber ich werde es möglich machen. Und das ist der Bundesschluss. Der Bundesschluss ist jetzt deswegen der Höhepunkt des Buches. Gott nähert sich nochmal auf eine Weise diesem Volk, die eigentlich unmöglich ist. Gott aber in seiner Gnade möglich macht. Und das Finale ist dann eben, worauf es dann hinausläuft, das, wohin dann das ganze Buch schaut, ist die Wohnung. Und das ist die Stiftshütte. Und deswegen ist die Stiftshütte dieses spannende Finale, an dem das zweite Buch Mose jetzt ankommt. Schafft Gott jetzt tatsächlich eine Wohnung mit seinem Volk zu haben? Die Stiftshütte. Ein Ort, an dem Gott mit seinem Volk anhaltende, also wohnende Gemeinschaft hat. Und Nähe. Damit das Volk Gott anbeten kann. Dann kommen wir zum zweiten, die Übergangslösung. Wie schafft Gott das? Wie findet jetzt diese Lösung statt? Und das ist unser Bauplan. Gott lässt eine Wohnung für sich in dem Volk bauen. Wir merken gleich zu Anfang, da ist ein Unterschied zu, Gott hat sich eine Wohnung gemacht und führt dort das Volk hinein. Aber das funktioniert ja sowieso nicht, haben wir ja festgestellt. Wie kann jetzt trotzdem irgendwie diese Wohngemeinschaft und Nähe existieren? Und der Stichwort ist Sühnung. Sühnung ist das Kernstück von Gottes Bauplanung. Ja, das ist das erste Bauelement, was uns hier erklärt wird, ist die Bundeslade. Und dann wird uns irgendwas über Tragstangen geschildert und sowas. Wir wissen jetzt wirklich genau, wie die aussehen soll. Warum ist die Bundeslade so entscheidend und spannend? Die Bundeslade ist ein goldener Kasten und in diesem Kasten liegt das Zeugnis, haben wir ja gelesen. Ne? Gott sagt zu Mose, leg das Zeugnis, was ich dir geben werde, hinein. Was ist dieses Zeugnis? Es sind die steinernen Tafeln, die Mose später bekommt. Also es ist im Grunde das Vertragsdokument von Gott und dem Volk, ne, dieser Bund. Da steht drauf, dazu ist das Volk verpflichtet. Im Grunde ist es das Gesetz. Dieses Gesetz liegt in der Stiftshütte vor Gott. Ja, es steht ja mitten in diesem Zelt und Gott sagt, dort werde ich dir begegnen. Dieses Allerheiligste, dieser Kern des Zeltes, das ist das, wo Gott dann am Ende wohnen soll. Und dort liegt jetzt dieses Zeugnis in der Lade. Das zeigt uns eine ganz krasse Sache im Grunde. Das zeigt uns, Gott hat die ganze Zeit dieses Gebot, diesen Bund, dieses Zeugnis vor Augen. Normalerweise schaut Gott auf dieses Zeugnis und sieht ununterbrochen, wie der Mensch dagegen verstößt. Gott kann nicht sehen, wie böse die Menschen sind. Und das ist ja das Problem, weswegen Gott ja nicht zu seinem Volk kann. Aber die Bundeslade ist ja nicht offen, sondern Gott lässt einen Sühnedeckel auf die Lade legen und verdeckt dieses Zeugnis. Was ist jetzt ein Sühnedeckel? Was ist Sühnung? Sühne ist, um es jetzt irgendwie ganz kompliziert auszudrücken, eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Also eine Schuld wird bezahlt, eine Strafe wird abgeglichen. Ja? Jede Ungerechtigkeit erfordert die entsprechende Strafe. Und wenn diese Strafe abgeglichen ist, dann ist Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und dieser Prozess, das ist Sühne. Ja, also wir fahren zu schnell mit dem Auto, werden geblitzt. Und jetzt haben wir so eine tierische Schuld beim Start, dass wir so schnell gefahren sind. Wenn wir jetzt, wir können natürlich jetzt nicht irgendwo anders langsamer fahren, um es wieder gut zu machen. Also sagt der Staat, bezahlen wir doch ein bisschen Geld, dann ist die Sache wieder geregelt. Also können wir mit diesem Bußgeld unsere Schuld absühnen. Das ist Sühnung. Und dieses Konzept zeigt uns die Stiftshütte. Darum geht es hier. Gott blickt jetzt nicht die ganze Zeit auf das Zeugnis von dem menschlichen Versagen, sondern Gott schaut auf den Sühnedeckel. Und damit ist dieses Problem, das, was so stark verhindert, dass Gott in der Mitte seines Volkes leben kann, gelöst. Gott schaut nicht auf die Fehler und das Versagen, sondern er schaut darauf, dass es bereits zugedeckt ist durch eine Sühnung. So, jetzt die ganze Stiftshütte baut sich um diese Bundeslade auf. Ja, also wir gehen dann immer weiter nach außen, dann kommt draußen davor, es steht so ein Tisch und die haben alle verschiedene Bedeutungen. Das Zelt wird dann immer mehr erklärt und dann wird der Vorhof erklärt und dann wird der Altar erklärt und ganz viele Gerätschaften drumherum. Sogar die Kleider der Priester werden als Mobiliar der Stiftshütte behandelt. Und alles baut darauf auf, diese Sühnung für den Sühnedeckel zu erwirken. Ja, wie geschieht das? Das sind dann Opfer, Gottesdienste, Zeremonien, Räucherwerke. Immer wieder muss dafür gesorgt werden, dass die Schuld bezahlt wird. Dass Gottes Gerechtigkeit wiederhergestellt ist und erfüllt wird. Und dann einmal im Jahr gibt es dann die Aufgabe des Hohenpriesters, mit Blut von so einem Opfer in das Allerheiligste zu gehen und das Blut an den Sühnedeckel zu streuen, um nochmal aufzufrischen, dafür wird bezahlt. Die Sühnung hat stattgefunden. Und nur so kann Gott unter seinem Volk leben. Das klingt ganz schön stressig, oder? Und ich glaube, das war es auch. Und ehrlich gesagt, diese ganzen Formalitäten und der Druck, die Gesetze, die Zeremonien fühlen sich weniger nach lang ersehnter Heimat an. Nach zur Ruhe kommen, nach Geborgensein. Zumal das Volk am Ende immer noch penibelst Abstand halten musste. Und nur wenige, also einer einmal im Jahr eigentlich, durfte tatsächlich vor diese Lade zu Gott kommen. Und das auch nur ganz kurz. Auf der anderen Seite denken wir noch einmal über die heimatlose Gefangenschaft der Sünde nach. Diese tiefe Verlorenheit des Streits, der Selbstverherrlichung, der Ziellosigkeit, Hoffnungslosigkeit, in der alle Menschen ohne Gott hängen. Dann ist die Stiftshütte tatsächlich ein Geschenk Gottes. Aber gleichzeitig auch schwierige Sache. Denn die Stiftshütte ist gefährlich. Wer nicht ordentlich alle Regeln, die dazugehören, befolgt, stirbt auf Anhieb. Ja, gleich im nächsten Buch, da wird dann der Hohepriester und seine Söhne werden eingesetzt und direkt nach ihrer Einsetzung sterben beide Söhne, weil sie was Falsches machen. Das ist eher ein Laufen auf Eierschalen als eine schöne Gemeinschaft und Nähe. Also scheinbar ist irgendwas noch nicht gelöst. Aber die Verheißung ist ja auch eigentlich, du wirst dich hineinbringen und einpflanzen auf den Berg deines Erbteils. An dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Ja, schon gleich während der Verkündigung des Bauplans, vorher eigentlich schon, ist offensichtlich, das ist nicht diese Erfüllung, um die es eigentlich geht. Hier reden wir von einer Übergangslösung. Gott zeigt hier ein Vorbild. Ein Vorbild für eine wahre Stiftshütte. Das heißt, die Sühnung, die hier stattfindet, ist definitiv auch nicht die Sühnung, die tatsächlich den Sühnedeckel zudeckt, sondern nur ein Vorbild für die wahre Sühnung. Darum kommen wir zum dritten Punkt, das Zuhause. Der Aufbau der wahren Stiftshütte beginnt wieder damit, dass Gott zu seinem Volk in der Gefangenschaft kommt. Diesmal aber aus der Gefangenschaft, die wirklich zählt. Die Gefangenschaft der Sünde. Und diese Geschichte beginnt im Johannesevangelium so. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte. Oder das Wort ist auch ein Zelten. Also das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott vollbringt das Unbegreifliche und wohnt als Mensch unter den Menschen. Jesus Christus wird als Mensch geboren. Und von da an fängt er an, seine Stiftshütte zu bauen. Und wieder fängt er mit dem Kernstück an, der Sühnung. Und dazu schlagen wir einfach nochmal den Lernvers auf, der, von dem ich nicht wusste, aber genau der Vers ist im Grunde, den ich vorher vorbereitet hatte. Hier wird uns das alles ausführlich erklärt, was genau das Problem der Sühnung ist. Römer 3, Vers 23 oder drumherum. Also der eigentliche Vers ist 25, den haben wir jetzt noch nicht gelesen. Das heißt, wir haben uns das Spannendste aufbewahrt. Ich lese 23 vor allem erstmal. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist genau das, was wir beobachtet haben. Ne? Gott setzt den Menschen in den Garten Eden und der Mensch verfehlt das, wozu er geschaffen wurde. Er vermasselt diese Gemeinschaft und Nähe. Er lebt daran vorbei. Und jetzt sagt Paulus, das ist der Zustand des Menschen. Das ist, was wir beobachten können. Die Menschen drehen sich um sich selber. Sie wollen nichts von Gott wissen, selbst wenn sie ausführlich von ihm hören. Und bei uns selber beobachten wir es auch immer wieder. Wie leicht wir auf alles schauen, nicht auf Gott. Suchen wir unsere Heimat bei dem einen, der uns Heimat geben kann? Oder ist unsere Geborgenheit eigentlich vielleicht wirklich unsere Familie und unser schönes Zuhause? Unsere Träume, die wir erfüllen müssen? Unser guter Job? Vielleicht irgendwelche Ablenkungen? Zu oft stelle ich bei mir fest, dass meine Heimat nicht bei Gott ist. Zumindest nicht, dass ich sie dort suche. Und das ist das Problem. Es gibt keine Heimat außerhalb von Gott. Wir müssen ewig weitersuchen. Selbst wenn wir irgendwann unser großes Glück gefunden haben, ist die Frau nach 10 Jahren dann auch nicht mehr so schlank. Und so geht es immer weiter. Ja, also schaut euch die Menschen an, die aufgearbeitet, voller Burnout, abgemüht. Dabei haben sie alles, was sie sich wünschen können. Trotzdem ist die Unzufriedenheit tief. Es gibt keine Heimat ohne Gott. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt kommt's. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Das Wort ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Das Sühnopfer ist nicht so unbedingt leicht zu übersetzen, aber es ist dasselbe Wort im Grunde, was auf der Bundeslade liegt, als Sühnedeckel. Ihn, Jesus Christus, hat Gott als Sühnedeckel bestimmt, damit er dieses Zeugnis unseres Versagens zudeckt. Damit alle, die an ihn glauben, außerhalb dieses Gesetzes, sie müssen es nicht erfüllen, gerettet werden durch sein Blut, weil er die Sühnung, also er hat die Strafe bezahlt. Das ist die Sühnung, auf die es wirklich ankommt. Das ist die Sühnung, die Gott uns hier im zweiten Buch Mose in der Stiftshütte erklärt. Und jetzt, wenn wir verstanden haben, was diese Sühnung ist, können wir drumherum den Tempel aufbauen. Zum Beispiel in Epheser 2. Ja, das haben wir in der Lesung gelesen. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und später heißt es in Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ihr, die Gemeinde, ihr alle, die ihr an diese Sühnung von Jesus glaubt, seid der Tempel, auf den es ankommt. Das ist die Wohnung Gottes. Ja, Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist in euch. Durch Jesus und sein Opfer seid ihr vereint mit ihm. Das ist so nahe Nähe, wie sich Mose das wahrscheinlich niemals ausgemalt hätte. Ja, Mose hat mit Sicherheit irgendwie, hätte normalerweise an ein Haus gedacht, wo beide zusammen wohnen. Nein, Gott wohnt in dir. Das ist unvorstellbar nah und sprengt jeden Rahmen unserer Vorstellung. Interessanterweise wird dieses Leben Gottes in dir im Geist uns schon im zweiten Buch Mose gezeigt. Aber das wäre das für die nächste Predigt. Jetzt sind wir der Tempel. Aber versteht ihr, was das bedeutet? Wir reden hier von der Heimat, die wir suchen. Von dem Ort, wo wir endlich ankommen. Diese Heimat ist euch gegeben in der Gemeinde. Schon jetzt. Das ist abgefahren. Wir haben eine Heimat schon hier auf dieser Erde, wo wir immer noch irgendwie Gott nicht sehen, wir sind nicht ihm unmittelbar nahe, aber wir leben schon im Tempel. Oder wir könnten auch sagen, wir leben noch im Aufbau des Tempels, die Bibel ist da ein bisschen vage, aber dieses hier, die Gemeinschaft von allen, die glauben, dass Jesus Christus für ihre Schuld bezahlt hat, das ist deine Heimat. Und es gibt natürlich die Perspektive, irgendwann wird Gott kommen und er wird sein Werk vollenden. Und dann ist es so, dass er zu der Gemeinde, die er gebaut hat, auf dieser Erde mit allen Heiligen kommt und diese Erde neu aufbaut. Und dann haben wir die Erfüllung von dem, was wir in 2. Mose eigentlich uns erträumen. Gott hat sich, aber in Kombination mit seinem Volk, diese Heimat gebaut. Und dann wird er sie endgültig vollenden. Und das ist die Hoffnung, zu der wir hinleben. Und darum ermutige ich euch, habt wieder neu diese Perspektive. Ja? Schaut auf dieses Finale des zweiten Buch Moses. Ja, diese Sehnsucht danach, endlich bei Gott zu wohnen. Und fragt euch, wo suche ich meine Heimat? In der nächsten Predigt können wir uns dann anschauen, wie dieser Plan und die Umsetzung uns Hoffnung und Perspektive gibt für unser jetziges Leben hier, ja, in dem Aufbau dieses Tempels. Und wir können sehen, wie Gott durch jeden Einzelnen von euch, durch seinen Geist und vor allem durch seine Gemeindeleiter diesen Tempel baut, auf eine unfassbare Weise. Und wie es zusammenarbeitet, dass er in euch wirkt, durch euch wirkt, ihr macht, was ihr könnt, und Gott fügt es zu einem Werk zusammen. Das ist das Geheimnis des Tempels. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.